Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Kommen alle Menschen in den Himmel? Dieser Frage gehen wir heute nach und wir sind verbunden mit Herrn Pater Jörg Thiemann. Grüß Gott, Herr Pater Jörg.
Grüß Gott, lieber Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol.
Pater Jörg, als ich mir so den Titel durchgelesen habe, kommen alle Menschen in den Himmel, ist mir aufgefallen, dass man diese Frage wohl nicht so einfach mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten kann.
Da haben Sie recht, Herr Martin. Man kann diese Frage auch nicht so einfach beantworten. Aber ich versuche trotzdem einmal in meinem Vortrag eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und ich möchte vorausschicken, ich muss Sie enttäuschen, falls Sie ein klares Ja oder ein klares Nein erwarten sollten. Aber ich versuche Ihnen mal meine Ausführungen zu geben. Vielleicht sind wir alle dann wieder ein Stück weitergekommen. Da möchte ich jetzt mit meinem Vortrag beginnen. Wir kommen alle in den Himmel. Humorvoll gemeint, aber es ist ernst. Ich kann mich an ein Lied erinnern, das in fröhlichen Stunden gern gesungen wird oder gesungen wurde. Ich selber habe es sicher mitgesungen, denn man wollte ja sich nicht ausschließen. Das Lied trägt den Titel »Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind«. Weil wir so brav sind. Es gibt ein anderes Lied, das wurde von einem berühmten Schauspieler gesungen, der vor einigen Jahren verstorben ist. Wir sind alle kleine Sünderlein, war immer so, der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, war immer, immer so. Diese Lieder sind eher humorvoll gedacht gewesen. Ich glaube nicht, dass sie spotten wollten. Ich möchte hinter der Aussage, wir kommen alle in den Himmel, ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen setzen. Das Fragezeichen setze ich, weil sowohl die Bibel wie auch der Katechismus auf diese Frage mit Nein antwortet. Ein Ausrufezeichen möchte ich setzen, weil ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass jeder Mensch in den Himmel kommt, also jeder Mensch das Ziel und Sinn des Lebens erreicht, einmal bei ihm zu sein. Gott hat sein Heil allen Menschen zugesagt. In der Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils lesen wir im Dekret über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Folgendes. Seine Vorsehung, die Bezeugung seiner Güte und Heiratsschlüsse erstrecken sich auf alle Menschen, bis die Erwählten eins werden in der heiligen Stadt, deren Licht die Herrlichkeit Gottes sein wird. Werden doch alle Völker in seinem Licht wandeln. Im Dekret über die Missionen lesen wir, der Grund dieser missionarischen Tätigkeit ergibt sich aus dem Plan Gottes, der will, dass alle Menschen heil werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ob aber auch jeder Mensch an das Ziel kommt, ist ungewiss. In diesen Zitaten liegt der Akzent auf dem Menschen, die den Glauben nicht kennen, weil ihnen nie etwas von Gott erzählt wurde oder weil sie atheistisch erzogen wurden oder in einer anderen Religion aufwuchsen. Doch was ist mit den Menschen, die in ihrem Leben viel Böses getan haben? Diese gilt es ernst zu nehmen. Es gibt viel Ungerechtigkeit, viel Leid, viel Krankheit auf der Welt. Dabei ist vieles durch das Handeln der Menschen angerichtet worden. Es gibt im Zusammenleben viel Egoismus, viel Neid und Hass. Naturkatastrophen, Krankheiten, gesellschaftliche Unruhen sind vom Menschen mit verursacht. Denn der Mensch hat sich in vielem von Gott und seinen Geboten abgewandt. Er schwingt sich zum Maß aller Dinge auf. Dennoch, es gibt viele Menschen, die viel Gutes tun und versuchen, diese Welt menschlicher zu gestalten, so zu gestalten, wie es dem Willen Gottes entspricht. Nun hat die Kirche im Laufe der Zeit unzählige Menschen heilig oder selig gesprochen. Doch hat sie niemals über einen Menschen gesagt, dass er mit Sicherheit in der Hölle sei. Aber auch dann, wenn sie niemals über einen Menschen ein derartiges Urteil gefällt hat, so regt sich doch das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen bei dem Gedanken, dass wenn wirklich alle Menschen am Ende der Zeiten gleich behandelt werden sollten. Dennoch, viele Menschen rechnen nicht mehr ernsthaft mit einer Hölle, was immer sie auch sei. Denn es gibt ja, wie ich es vorhin gesagt habe, viel Schreckliches auf der Welt. Viele Menschen sind der Meinung, dass der Mensch schon genug Höllen auf der Welt erlebt hat. Die Konzentrationslager, die Gulags in den früheren Sowjetunionen, die menschenverachtenden Herrschaftssysteme des Nationalsozialismus, des Kommunismus, die ungerechten Wirtschaftssysteme sind Ausdruck selbstgeschaffener Hölle. Doch in diesen Beispielen zeigt sich auch, was Hölle auch im theologischen Sinn bedeuten kann. Sie zeigen, was entstehen kann, wenn der Mensch sich von Gott entfernt hat, wenn er sich selbst zum Maß aller Dinge macht. Vor allem ist der Mensch dann niemandem mehr verantwortlich als sich selbst. Sieht der Mensch sich selbst nur noch als die höchste Instanz an, dann passiert es zum Beispiel, dass er nur noch das perfekte, das absolut gesunde Leben akzeptiert. Krankheit, Behinderung werden als lebensunwertes Leben angesehen. Es wird nur noch perfektes, fehlerloses Leben angenommen. Der Druck, funktionieren zu müssen, ist sehr groß. Die Zahl der psychisch erkrankten Menschen ist stark angewachsen. Viele Menschen spüren, dass sich in ihrem Leben wieder etwas ändern muss. Punkt 2. Trauen sich die Prediger noch, die letzten Dinge anzusprechen? Viele Theologen und auch Prediger blenden das Thema der Frage nach dem, was nach dem Tod kommt, aus. Sie sprechen nicht mehr über die Hölle bzw. über die Möglichkeit, das Leben zu verwirken. Das hat sicherlich seinen Grund darin, dass früher den Menschen mit der Predigt von der ewigen Verdammnis Angst gemacht wurde. Die Frohbotschaft geriet zur Drohbotschaft. Aber es darf auch nicht das andere Extrem entstehen. In der Botschaft der Bibel wird diese Möglichkeit aufgezeigt. Es ist daher auch nicht gleichgültig, wie ich mein Leben führe. Sehr interessante und aufschlussreiche Gedanken fand ich beim seligen Papst Johannes Paul II. In seinem Buch »Die Schwelle der Hoffnung überschreiten« geht er der Frage nach, warum die Kirche zwar viele Dokumente herausgibt über alle möglichen aktuellen Fragen, doch über die Fragen des ewigen Lebens schweigt. Erinnern wir uns daran, dass bis in nicht allzu weit zurückliegenden Zeiten die letzten Dinge, Tod, Gericht, Hölle, Paradies und Fegfeuer in den Predigten bei Einkehrtagen und Gemeindemissionen einen feststehenden Punkt des Meditationsprogramms darstellten und dass die Prediger sehr wirksam und eindrucksvoll davon sprechen konnten. Wie groß ist die Zahl der Menschen, die von diesen Predigten und Gedanken über die letzten Dinge zur Umkehr und zur Beichte geführt wurden. Außerdem, so der Papst weiter, muss man zugestehen, dass dieser Pastoralstil zutiefst personalistisch war. Erinnere dich, dass du am Ende mit deinem ganzen Leben vor Gott erscheinen musst, dass du vor seinem Gericht die Verantwortung für all deine Taten tragen musst, dass nicht nur über deine Taten und Worte, sondern auch über deine geheimsten Gedanken gerichtet wird. Wir könnten sagen, dass solche Predigten, die mit dem Inhalt der Offenbarung im Alten und Neuen Testament völlig im Einklang standen, zutiefst in die innere Wahrheit der Menschen eindrangen. Sie rüttelten das Gewissen wach. Sie warfen den Menschen auf die Knie und führten ihn zum Gitter des Beichtstuhls. Sie hatten eine zutiefst heilbringende Wirkung. In diesen Worten Johannes Pauls II. Fallen Worte wie Verantwortung. Ich glaube nicht, dass er mit seinen Ausführungen einer Drohbotschaft wieder zur Geltung verhelfen wollte. Wir erleben heute das andere Extrem. Dieses Extrem kann sich auch in den am Anfang zitierten Liedern zeigen. Denn was da besungen wird, das darf nicht unsere innere Haltung werden. Es hieße, die Botschaft Jesu nicht ernst zu nehmen. Doch wir müssen und dürfen auch den anderen Aspekt sehen. Gott nimmt uns Menschen ernst. Er nimmt uns in unserer Entscheidung für ihn oder gegen ihn ernst und er nimmt uns auch in seinen Dienst. Wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Gott traut uns Menschen zu, unser Leben und auch diese Welt zu gestalten. In seinen Worten zeigt uns Papst Johannes Paul II., wie sehr die Menschen von Zeit zu Zeit aufgerüttelt werden müssen. Das ist meiner Meinung nach auch heute nicht anders. Wir brauchen es, dass wir aufgerüttelt werden von Zeit zu Zeit. Wenn ich in mein eigenes persönliches Leben schaue, dann spüre ich, dass es schon hier und da notwendig war, dass mich irgendjemand oder auch ein Ereignis wachrüttelte. Auch sollte hinter den Predigten die gute Absicht gesehen werden, die Menschen zu Gott zu führen bzw. zurückzuführen. Die Menschen zu einem Leben zu führen, das gelingt. Heute wird eher versucht, die Religion als Lebenshilfe, als Lebenssinn darzustellen. Es gilt, das Frohmachende herauszustellen. Doch ist der Mensch geneigt, sich von Gott abzuwenden. Und so läuft er in sein Unglück. Jesus weist in seiner Verkündigung immer wieder auf diese Möglichkeit hin. Er steht damit auf dem Boden der alttestamentlichen Verkündigung. Ich lade Sie ein, über diese Gedanken in einer Musikmeditation nachzudenken. Jesus verkündet die Möglichkeit, Gottes Heilsangebot abzulehnen. Vorab, Jesus hat zuerst frohe Botschaft verkündet. Jesus ist die Liebe Gottes, die Mensch geworden ist. Es waren die Armen, die Benachteiligten, die Kranken, denen er sich zugewendet hatte. Er hat sich denen zugewandt, die abgelehnt wurde. Wer Außenseiter war, bei dem hat sich Jesus zum Essen eingeladen. Doch hatte Jesus sicher auch nicht das Ziel, zu den bestehenden Zuständen einfach nur Ja und Amen zu sagen. Er hat das sündige Leben der Menschen nicht einfach so hingenommen oder angenommen. Jesu Ziel war es, dass Menschen die Liebe Gottes erfuhren und mit ihrem Leben, vor allem mit ihrer Bekehrung, auf die erfahrene Liebe Gottes antworteten. Er sagt der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Damit hat er auch sofort eine neue Lebensführung angemahnt. Der Zöllner Zachäus war in der Lage, seinen ungerecht erworbenen Besitz zu teilen und ein ganz neuer Mensch zu werden. Wenn Jesus sagt, dass er gekommen sei, die Sünder zur Umkehr zu berufen, dass er als Arzt die Kranken und nicht die Gesunden heilte, dann nicht, um die Menschen zu bestätigen in ihrem Lebenswandel, sondern um sie zu Gott zurückzuführen. In der Verkündigung Jesu fehlen auch Mahnungen nicht, dass wir unser Heil verfehlen könnten. Ganz besonders warnt Jesus in den Evangelien immer wieder die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Er hat das religiöse Bemühen der Pharisäer und Schriftgelehrten immer wieder hoch eingeschätzt. Wenn wir warnende Worte an die Pharisäer und Schriftgelehrten hören, dann sind sie eine Warnung auch an uns. Selbst ein äußerlich scheinbar religiös funktionierendes Leben ist noch keine Garantie für das ewige Heil. Von nichts warnt Jesus mehr als vor religiöser Heuchelei. Wir müssen diese Aussagen der Heiligen Schrift als Mahnung an den Menschen lesen, wie es Artikel 1036 aussagt. Seine Freiheit im Blick auf das eigene Schicksal verantwortungsvoll zu gebrauchen. Sie sind zugleich ein dringlicher Aufruf zur Bekehrung. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt. Und der Weg dorthin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dorthin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Das Bild vom engen Tor zeigt uns, um ins Leben zu kommen, da fordert Jesus eben nicht den bequemen Weg oder den einfachen Weg, sondern er fordert den Weg der Mühe und der Anstrengung. Das Bild vom engen Tor, durch das wir in das Leben gehen, ist ein Bild dafür, dass wir uns stets mühen müssen. Wir müssen uns immer wieder neu zu Gott bekehren, neu unser Leben erforschen und manchmal auch gegen den Strom der Zeit schwimmen. Der Evangelist Matthäus überliefert uns die Gerichtsrede von Jesus. In dieser erzählt Jesus drei verschiedene Gleichnisse, in denen Menschen durch eigene Fehler, durch eigene Nachlässigkeit und auch durch Gedankenlosigkeit vor verschlossenen Türen stehen oder hinausgeworfen werden oder ins ewige Feuer geschickt werden. Ein Beispiel ist das Gleichnis von den fünf Törichten und 5 klugen Jungfrauen. Alle sollten den Bräutigam zur Hochzeit führen. Doch die 5 törichten Frauen hatten nicht genug Öl in ihren Lampen. Sie mussten umkehren, da die klugen Jungfrauen das Öl nicht teilen konnten. Als die törichten Jungfrauen dann vor der Tür stehen, ist diese zugeschlossen. Der Bräutigam sagt ihnen: Ich kenne euch nicht. Jesus hat in einem warnenden Beispiel einmal gesagt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, kommt in das Reich Gottes, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Oder dann werden sie fragen: Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht von dir erzählt? Dann werde ich ihnen antworten: Wahrlich, ich kenne euch nicht. Wenn selbst ein sehr religiös geführtes Leben nicht die Garantie ist, einmal bei Gott sein zu dürfen, dann ist das eine dringliche Mahnung. Auch Papst Benedikt warnt vor einem falschen Vertrauen auf das Herr, Herr sagen. Was aber ist notwendig? Was könnte das Öl sein? Das Öl könnte ein Bild für unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten sein, um die wir uns immer wieder mühen müssten. Das Öl oder das Beispiel von den klugen und törichten Jungfrauen könnte eine Mahnung sein, nicht den Augenblick zu verpassen, an denen uns der Herr begegnen möchte. In einem anderen Gleichnis wird uns ein Mensch vor Augen geführt, der sein Talent begräbt, während die beiden anderen Knechte mit den ihnen anvertrauten Talenten wucherten. Er tut es aus Angst vor dem Herrn. Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Talent begraben. Hier hast du es wieder. Wir kennen die Antwort des Herrn. Mangelndes Vertrauen, vielleicht auch Bequemlichkeit, hindern den Mann überhaupt daran, mit dem Leben zu beginnen. Johannes Paul II. Schreibt zu diesem Gleichnis: Es ist bedeutungsvoll, dass uns das Konzil auch an die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche erinnert. Diese Berufung ist universal. Das heißt, sie geht alle Getauften und alle Christen an. Sie ist immer sehr persönlich und an die Arbeit und den Beruf gebunden. Es ist die Rechenschaft, die der Mensch darüber ablegen muss, ob er seine Talente gut oder schlecht genutzt hat. Wir wissen, dass die Worte Jesu an den Mann, der seine Talente vergraben hatte, sehr streng und entschieden sind. Ich glaube nicht, dass es persönlicher Erfolg ist, den Jesus mit dem Gewinn weiterer Talente meint. Vielmehr glaube ich, dass es das Mühen ist, unser Leben nach seinem Willen zu gestalten, dass es die Liebe ist, mit der wir versuchen sollten, unsere Talente, unsere Fähigkeiten zum Reich Gottes zu nutzen. Es ist vor allen Dingen ein wichtiger Punkt, dass wir Gott und seine Botschaft ernst nehmen und annehmen. Sehr scharf ist Jesus dann im dritten Gleichnis von der Gerichtsrede. Er trennt die Menschen in Schafe und Böcken auf. Dabei werden die Schafe als sehr barmherzig gegenüber den Armen dargestellt. Die Böcke waren dieses nicht. Jesus sagt: Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr dem Geringsten meiner Schwester und Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und denen er das sagt, sagt er, fort mit euch ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Ein anderes Gleichnis erzählt uns der Evangelist Lukas vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Der reiche Prasser übersieht zeit seines Lebens den armen Lazarus. Nun kommt nach dem Tod vom reichen Prasser und nach dem Tod von Lazarus, Lazarus in den Schoß Abrahams, während der reiche Prasser in die Hölle muss, wo er viele Qualen leidet. Jeder Versuch, zu Lazarus zu gelangen, ist zwecklos. Zwischen dem reichen Prasser und dem armen Lazarus, wie auch zu Abraham, ist ein tiefer Graben, der nicht zu überwinden ist. Der Graben zwischen uns und Gott kann ebenso tief werden, wenn wir den armen Menschen in unserem Leben übersehen und ihm nicht helfen. Das sagt Jesus mit den Gleichnissen eindeutig. Auch das Ansinnen des Reichen, doch zu seinen Brüdern gesandt zu werden, damit er sie warnen kann, wird als zwecklos dargestellt. Wenn Jesus mahnen wollte, dann ganz besonders in diesen beiden Gleichnissen. Hier geht es konkret um Mitmenschen, die in Not sind. Der Mitmensch in der Not ist der Ernstfall meines Glaubens, der Ernstfall des Lebens. In ihnen begegnet uns Gott, in ihnen begegnet uns Jesus Christus selbst. Wenn wir uns für den Armen, den Ausgegrenzten verschließen, dann verschließen wir uns Gott. Die Weigerung der Liebe ist auch eine Weigerung des Lebens. Wir lesen in Artikel 1033. Wir können nicht mit Gott vereint werden, wenn wir uns nicht freiwillig dazu entscheiden, ihn zu lieben. Wir können aber Gott nicht lieben, wenn wir uns gegen ihn, gegen unseren Nächsten oder gegen uns selbst schwer versündigen. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Unser Herr macht uns darauf aufmerksam, dass wir von ihm getrennt werden, wenn wir es unterlassen, uns der schweren Nöte der Armen und der Geringen, die seine Brüder und Schwestern sind, anzunehmen. In Todsünde sterben, ohne diese bereut zu haben und ohne die barmherzige Liebe Gottes anzunehmen, bedeutet durch eigenen, freien Entschluss für immer von ihm getrennt zu bleiben. Dieser Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen nennt man Hölle. Hölle ist also das, was der Mensch sich aus eigener Schuld verschafft. Der Mensch wird also das ewige Ausgeschlossensein durch eigene Schuld erleiden. Er verweigert sich der Liebe Gottes. Müssen wir nun nicht vor Gott, vor der Begegnung mit ihm in unserem Tod Angst haben? Oder ist diese Begegnung eine Begegnung der Hoffnung? Es liegt auch an uns und an unserer Entscheidung, die Gott sehr ernst nimmt. Hören wir ein Weilchen Musik und denken darüber nach. Ich möchte weiterfahren mit der Frage, was ist das Fegfeuer. In einem Gespräch mit Peter Seewald führt Papst Benedikt aus, dass es wohl wenige Menschen gibt, die bereits so reif sind nach ihrem Sterben, dass sie Gott sofort schauen können bzw. dürfen. Es werde auch wohl wenige Menschen geben, und das ist ja auch die Hoffnung, deren Leben in der Tat verwirkt ist. Es gibt die Lehre vom Fegfeuer oder von der Läuterung. In diesem Zustand befinden sich alle Seelen, die noch nicht die vollkommene Heiligkeit erreicht haben. Sie müssen noch geläutert werden. Das Wort Feuer zeigt, dass diese Läuterung ein schmerzlicher Prozess sein wird. Durch die Läuterung sollen wir das erlangen, was noch fehlt. Der JUKET, der Jugendkatechismus, hat zur Veranschaulichung von Läuterung die Bibelstelle ausgewählt, in der von der Verleugnung des Petrus erzählt wird. Es wird erzählt, dass in dem Moment, in dem der Hahn zum dritten Mal kräht, Petrus sich an die Worte Jesu erinnert. In einem Evangelium hören wir, dass Jesus ihn ansah. Da bricht Petrus in Tränen aus. Der Jugendkatechismus schreibt, dass unter dem Anblick der Liebe Jesu Petrus über seine Schuld und seine Tat Schmerz empfindet. Vielleicht werden wir, wenn wir unser Leben betrachten, auch dann Schmerz empfinden über das, was wir versäumt haben, über das, wo wir als Menschen hinter dem zurückgeblieben sind, wer wir hätten sein können. Wenn wir spüren, wo wir andere verletzt haben, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen. Wenn wir über unser eigenes Leben einen tiefen Schmerz empfinden, wo wir uns der Liebe Gottes verweigert haben oder wo wir anderen Liebe schuldig geblieben sind. Vielleicht ist es auch der Blick der Liebe Gottes, der uns dann reifen lässt, damit wir die werden, zu die wir berufen sind. Vielleicht werden auch wir weinen über unsere Fehler und Unzulänglichkeiten. Ein anschauliches Beispiel für Fegfeuer ist auch aus der Weinstockrede zu entnehmen. Jesus beschreibt Gott als den Winzer, der jede Rebe reinigt, damit sie mehr Frucht bringt. Jesus beschreibt, mit welcher Liebe der Winzer den Weinstock behandelt. Er schneidet die unfruchtbaren Reben ab. Das ist auch ein Bild, dass er uns reinigen will von dem, was schlecht und unvollkommen ist im Leben. Dieses Reinigen geht nicht ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tränen. Doch Gott mutet uns das zu aus Liebe. Wir sind eingeladen, für die zu beten, die verstorben sind. Wir können auch Almosen, Ablässe und Bußwerke verrichten für die Verstorbenen, die für sich nichts mehr tun können. Gott schaut uns mit dem Blick der Liebe an. Doch es sind wir, die wir uns entscheiden, uns dieser Liebe zu öffnen. Lassen wir uns dazu einladen. Verschließen wir uns nicht dem Ernst der Lebensentscheidung, für oder gegen Gott. In einem letzten Punkt gehe ich darauf ein, komm Herr Jesus Maranatha oder Dies Irae. Papst Benedikt der 16. schreibt in seiner Einführung ins Christentum, dass im Urchristentum die Wiederkunft des Herrn mit Hoffnung und Freude erwartet wurde. Das drückte sich aus in dem Gebetsruf Maranatha. Unser Herr, komme doch bald. Es war für die Urchristen der Augenblick der Erfüllung ihrer Hoffnungen. Im Gegensatz dazu war für die Christen des Mittelalters die Wiederkunft als Tag des Zornes, vor dem, so Benedikt, die Menschheit in Weh und Schrecken vergehen wollte, dem er mit Angst und Grauen entgegenblickt. Die Wiederkunft Jesu ist nur noch Gericht, der Tag der Abrechnung. Doch damit wird das Christentum auf einen bloßen Moralismus reduziert und wird so jenes Atems der Hoffnung und der Freude beraubt, der seine eigentlichste Lebensäußerung ist. Benedikt führt weiter aus, dass in den Kreisen, in denen der Satz zu richten die Lebenden und die Toten entstanden ist, das Wort Gericht in Einheit mit dem Wort Gnade empfunden wurde. Denn es war Jesus, der richtet, es war Jesus, der uns bis zum Grund aufkennt. Das Zusammenkommen mit Gott ist für uns ein Tag der Hoffnung, denn in ihm allein können wir unser Glück finden. Jesus will uns in Liebe begegnen. Wir brauchen ihm nur unser Vertrauen und unser Glauben entgegenzubringen. Wir müssen immer offen sein für seine Liebe zu uns. Gott wird einmal uns in unserer Grundentscheidung, die sich in unserem Leben in vielen Handlungen zeigt, ernst nehmen. Nehmen wir Gott und seine Liebe ernst, dann ist uns das Reich der Himmel zugesagt. Ich danke fürs Zuhören.
Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Pater Jörg Thiemann, für den Vortrag, den Sie gehalten haben. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Unser CD-Dienst hat die Telefonnummer 08323 9675120, und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675120. Oder auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es diesen Vortrag zum Herunterladen auf Ihrem Computer, www.horeb.org. Herr Pater Jörg, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Heiligen segne und behüte sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.